Meine Vorredner haben ja die atopische Dermatitis schon perfekt charakterisiert und eingeleitet und ich werde das jetzt hoffentlich ein bisschen in die Praxis bringen können. Ich habe Ihnen zwei Patientenfälle mitgebracht von Patienten von mir, die ich schon sehr lange betreue und die beide eine schwere atopische Dermatitis haben. Der erste Patient ist 34 Jahre alt, ist eben seit längerer Zeit in der klinischen Betreuung bei mir, hat die atopische Dermatitis bereits seit dem dritten Lebensmonat. Und er hat diese Begleiterkrankungen, die ja schon öfter beschrieben wurden heute, die natürlich nicht die gleiche pathogenetische Ursache haben, aber eben doch im Rahmen dieses atopischen Formenkreises häufiger vorkommen, wie das allergische Asthma bronchiale. Und dieser Patient gibt auch an, dass er im Frühling sehr unter der allergischen Rhinokonjunktivitis leidet. Wir haben bei diesem Patienten, ich mache das bei fast allen meinen Patienten, eine kurze Allergiediagnostik, damit ich weiß, ist das jetzt wirklich exogen auch vielleicht mitbedingt oder hat der Patient überhaupt keine IgE-Erhöhung, das kommt ja auch vor, seltener aber doch. Und dieser Patient hat eindeutig eine exogene Komponente, er hat ein erhöhtes Gesamt-IgE über 5000, auch der eosinophilen Aktivierungsmarker, das sogenannte eosinophile kationische Protein, war deutlich erhöht bei dem Patienten und er hatte eine Sensibilisierung gegen eine Vielzahl von inhalativen Allergenen. Die wichtigsten aber, unter denen er am meisten gelitten hat, waren die Birke und die Hausstaubmirbel. Was hat man bei dem Patienten noch gefunden? Wenn man Blut abnimmt, sieht man meistens eine milde relative Eosinophilie, das ist häufig. Dieser Patient hat auch leichte Erhöhung der Lebertransaminasen gehabt. Keine Erhöhung der Laktatdehydrogenase, weil das kann manchmal auch ein Aktivitätszeichen sein bei der atopischen Dermatitis. Lungenfunktion zeigte eben im Rahmen seines allergischen Asthmas eine leichte bronchiale Obstruktion. Und auch wieder typisch, wie wir jetzt heute schon öfter gehört haben, der Patient hat natürlich eine Besiedelung auf der Haut gehabt mit reichlich Staphylokokken. Als Dauertherapie hat er ein inhalatives Steroid, ich sage jetzt nicht welches, das sollte man ja eher nicht, ein Betamimetikum und auch ein Antihistamin, das er beim Bedarf nimmt, vor allem im Frühling. Und für die Haut wendet er täglich ein topisches Steroid an tatsächlich. Wir haben versucht, ihn auf die proaktive Therapie zu reduzieren, aber leider geht das nicht, weil sobald man das reduziert, kommt es zu einem erneuten Flare, sodass er jetzt eigentlich schon längere Zeit das topische Steroid tatsächlich anwendet. Zusätzlich verwendet er zweimal täglich eine ölhaltige Basispflege, was ja sehr wichtig ist, um die Hautbarriere tatsächlich zu unterstützen. Und was ich auch gerne anwende, ist Chlorbäder. Das haben amerikanische Studien gezeigt, das ist in Amerika auch sehr verbreitet, dass man dadurch zu einem gewissen Teil zumindest diese rezidivierenden Infektionen mit dem Staphylokokken vorbeugen kann, sodass man dann von einer Antibiotikatherapie eher absieht. Außerdem hatte der Patient eine Vielzahl von Systemtherapien. Ich habe Ihnen das hier mal zusammengetragen. Natürlich die Phototherapie, also die UVA-Therapie mit Psoralen. Das ist ein systemisches Medikament, das die Haut lichtempfindlich macht und dadurch kommt es zu einer Abheilung der Ekzeme. Dann natürlich das Narrowband, die Schmalband-UVB-Therapie. Er hat das über ein Jahr durchgeführt, mit wechselndem, aber eher mäßigem Erfolg. Es wurde dann beendet. Methotrexat haben wir auch ausprobiert, weil das ja, wie wir schon vom Professor Geschmuth gehört haben, ist das ja eine durchaus anerkannte Therapie bei diesem Patienten. Ein Immunsuppressivum, zwar nicht zugelassen, aber funktioniert teilweise gut. Bei diesem Patienten kam es allerdings zur Erhöhung von Lebertransaminasen und zur Übelkeit. Deswegen wurde das Patient schon vor Eintreten der Wirkung nach 5 Wochen abgesetzt. Der Patient hat auch im niedergelassenen Bereich einfach auch schon Adprednisolon-Schübe, also Stöße bekommen. Das sollte man natürlich nicht machen, aber manchmal geht es nicht anders, dass man kurzfristig ein Steroid oral dazugibt. Bei diesem Patient wurde das dann eben über 3 Monate ausgeschlichen und dem Patient ging es in der Zeit besser, aber nach dem Absetzen kam es erneut zu einem Flair und die Daueranwendung mit dem Adprednisolon sollte man tunlichst vermeiden aufgrund der Nebenwirkungen. Ich habe ihm dann auch noch das Cyclosporin A gegeben. Das Cyclosporin A in einer relativ hohen Dosierung mit 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also die jetzigen Guidelines sagen, man sollte eigentlich mit 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht gleich hineingehen zu Anfang der Therapie, damit eine maximale Wirkung sich entfalten kann. Der Patient hat anfänglich eigentlich unter diesen 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ein sehr gutes Ansprechen gezeigt, nur leider kam es dann innerhalb der nächsten Monate zu einem deutlichen Wirkverlust und nach 9 Monaten haben wir es abgesetzt. Also, was macht man jetzt? Gott sei Dank ist aber natürlich, oder glücklicherweise ist letztes Jahr das Dupilumab zugelassen worden. Und das war auch einer meiner ersten Patienten, dem ich dann geraten habe, dass wir dieses Medikament ausprobieren. Wir haben natürlich jetzt schon viel gehört über das Dupilumab von Professor Schmuth. Wichtig ist in der Pathogenese der atopischen Dermatitis sind die TH2-Zytokine, Interleukin 4 und Interleukin 13. Dupilumab blockiert diese Zytokine sehr erfolgreich und das kommt dann offensichtlich auch zur Wirksamkeit in der atopischen Dermatitis. Es wurden eine Vielzahl von Studien durchgeführt, Zulassungsstudien, auch Phase 1, Phase 2 Studien, die alle eigentlich ein sehr vielversprechendes, eine vielversprechende Wirkung in der atopischen Dermatitis gezeigt haben. Es ist natürlich aber jetzt so, eine Studiensituation ist eine andere Situation als die in dem realen Leben und man muss jetzt auch sehen, wie ist das, wenn man das verabreicht, wie funktioniert das bei den Patienten genauso gut wie in den Studien, wo ja die Population, die Patientenpopulation meistens sehr ausgesucht ist und viel homogener ist als in dem richtigen Leben. So hat dieser Patient ausgeschaut. Als wir das diskutiert haben, dass wir das Dupilumab beginnen. Und man sieht hier, dass der Patient ausgeprägte Kratzexkoriationen hat am Rumpf, wirklich Ekzeme überall, am ganzen Körper. Man sieht, der Nacken war deutlich beteiligt und auch die Stirn, das Gesicht. Was bei dem Patienten auffällig war, ist eben diese pruriginöse Variante, die der Professor Stingel vorhin auch schon beschrieben hat. Er hat diese papulösen, saftigen Läsionen, die von einer bestimmten Akuität zeugen in der atopischen Dermatitis, die natürlich auch super infiziert waren und sehr gejuckt haben. Und letztlich sieht man hier auch diese Lichenifikation, nicht ganz so ausgeprägt, aber doch in den Läsionen eine deutliche Plaquebildung. Wir haben dem Patienten eben das Dupilumab begonnen. Die erste Dosis ist, wie schon berichtet, 600 Milligramm als sogenannte Loading Dose. Und dann bekommt der Patient 300 Milligramm jede zweite Woche subkutan verabreicht. Und hier habe ich Ihnen jetzt nochmal aufgestellt, wie das dann weitergegangen ist mit dem Patienten. Sie sehen hier unten diese Dupixent-Gaben. Der Patient erhielt das alle zwei Wochen, das sind die blauen Pfeile und er ist dann am Anfang ein bisschen häufiger zu mir gekommen. Später habe ich dann das Intervall deutlich verlängert, der Therapiekontrolle. Und wir haben den EASI, da wissen Sie mittlerweile ja, das ist dieser Score, womit man den Schweregrad der atopischen Dermatitis gut messen kann und den Scorerad bestimmt. Und Sie sehen hier, dass schon nach der ersten Injektion, nach den 600 Milligramm, kam es zu einem deutlichen Abfall dieser beiden Hautscores, vereinbar eben mit einer deutlichen Besserung. Und nach circa drei Monaten war der Patient weitgehend eigentlich beschwerdefrei. Und wir haben auch die Lebensqualität und den Juckreiz in den sogenannten patientenorientierten Fragebogen abgefragt und haben auch gefragt, wie geht es dem Patienten damit? Und der DLQI, das ist dieser Score für die Lebensqualität, der hat einen Maximalwert von 30 und der Patient war so am Anfang bei 17, 18, also schon eine deutlich eingeschränkte Lebensqualität. Juckreiz und die Schlafqualität wurden abgefragt. Hier ist ein Maximalwert von 10 möglich. Und je besser diese Werte werden, desto weniger Punkte gibt es natürlich. Und hier sehen Sie, dass der Patient auch bereits nach der ersten Injektion sich deutlich verbessert hat und nach drei Monaten gut geschlafen hat und sehr zufrieden war mit seiner Lebensqualität. So schaut er jetzt aus, sieht man auch. Ne? Er ist jetzt wesentlich fröhlicher als zu Anfang. Man sieht vielleicht noch so leichte Hyperpigmentierungen, postinflammatorische Hyperpigmentierungen. Und das Ekzem ist noch, man hat den Eindruck, es ist subklinisch noch ein bisschen vorhanden. Es ist noch nicht ganz ruhig, aber natürlich kein Vergleich zu vorher. Hier sehen Sie auch die ganzen postinflammatorischen Hypopigmentierungen und hier in der Kniekehle noch ein leichtes Ekzem und hier die Überreste dieser dicken Plaques. Der EASI war nach 10 Wochen dann bei 7,3. Wie sieht es aus mit den Nebenwirkungen? Zwei Monate nach Beginn der Therapie hat er eine leichte Konjunktivitis entwickelt. Wir haben jetzt gerade gehört, das ist eine wesentliche Nebenwirkung eben auch bei der Verabreichung von Dupilumab. Man sieht das tatsächlich relativ häufig. In diesem Fall allerdings führe ich persönlich das eher auf die Birkenblüte zurück, weil der Patient das genau zur Birkenpollenzeit entwickelt hat und er hatte es auch in den Jahren davor, die leichte Konjunktivitis, ohne Dupilumab. Also das war nichts Neues. Es hat auch ausgereicht, ihn mit ketotifenhaltigen Augentropfen zu behandeln. In dieser Zeit war auch seine Lungenfunktion leicht verschlechtert. Okay, das war eben auch die Birkenblüte. Ansonsten ging es ihm gut. Er hatte keine Nebenwirkungen an der Einstichstelle und war sehr zufrieden. Den zweiten Patient ist sehr ähnlich, den ich Ihnen noch zeigen möchte. Er ist 31 Jahre alt, hat auch schon längere Zeit eben war in klinischer Betreuung aufgrund der schweren rezidivierenden Schübe, hat seit der Geburt eine atopische Dermatitis und auch im Frühling eine allergische Rhinokonjunktivitis. Kein Asthma. Auch dieser Patient deutliche inhalative Allergien, das Gesamt-IgE deutlich erhöht, über 5000, auch wieder das ECP deutlich erhöht, auch eine polyvalente Sensibilisierung gegen inhalative Allergene wie Birke, Gräser und auch die Hausstaubmilbe. Dieser Patient hatte eine leichte Erhöhung der Laktatdehydrogenase und auch eine milde relative Eosinophilie. Im Hautabstrich zeigten sich ebenfalls wieder eine Superinfektion mit Staphylokokken. Auch dieser Patient hatte als Dauertherapie einmal täglich ein Methylprednisolon, verwendete auch einmal täglich das Pimecrolimus fürs Gesicht. In dem Moment, wo er versucht hat, das Medikament proaktiv zu verwenden, 2 bis 3 Mal pro Woche kam es zu einem Flair, also er konnte es tatsächlich nicht reduzieren. Ansonsten auch wieder das gängige Schema, 2-mal täglich Pflegeprodukt, Chlorbäder und auch ein Antihistamin. Was der Patient auch noch gemacht hat, ist, er hat rezidivierend einfach selbstständig ein Cortison eingenommen. Immer wenn er das Gefühl hatte, er hält es nicht mehr aus, hat er einfach ein 25 Milligramm Prednison eingenommen und hat es dann eben ein paar Tage verwendet, ohne mein Wissen. Gut, was waren gerade eher für Systemtherapien? Und hier sieht man, hier wurde die gesamte dermatologische Palette aufgewartet. Also er hatte wirklich alles, was einem einfallen kann für, zur Therapie der atopischen Dermatitis. Natürlich auch wieder die Phototherapie, Cyclosporin, Azathioprin, Methotrexat. Ich habe ihm sogar im Rahmen eines individuellen Heilversuches das Ustekinumab gegeben. Auf das hat er zu Anfang gut angesprochen. Dann nach einiger Zeit kam es auch zu einem Wirkverlust. Und schließlich haben wir uns sogar auch dazu entschieden, ihm die intravenösen Immunglobuline stationär zu geben, weil das teilweise auch bei den Patienten wunderbar funktioniert und wir sehr gute Erfolge haben. Leider hat er kardiale Palpitationen entwickelt. Das ist eine beschriebene Nebenwirkung, extrem selten. Habe ich zuvor, vor diesem Patienten noch nie erlebt, aber es war bei ihm so ausgeprägt, dass er die Therapie dann abgebrochen hat, obwohl die Wirksamkeit eigentlich nicht so schlecht war. Dann hat er mal ein Jahr lang eben sich über Wasser gehalten, selbst mit der topischen Therapie und diesen Steroiden, die er immer wieder genommen hat. Und dann wurde das Dupilumab zugelassen und da war natürlich dann auch einer der ersten Patienten, wo ich mir gedacht habe, das braucht er. Der Unterschied von dem Patient zum anderen ist, dass dieser Patient nicht diese akuten Läsionen hat, die so infiltriert sind und saftig, sondern eher ein flächiges Ekzem, erythematöse Läsionen, eigentlich relativ ausgeprägt am ganzen Integument. Das sieht man hier auch an den Beinen und sieht man hier auch die deutliche Lichenifikation. Die Haut ist extrem gut gepflegt und man sieht auch schon, dass diesen atrophen Charakter durch diese häufige Verwendung des Steroide. Aber der Patient hat eine extrem schlechte Lebensqualität und sehr unter dieser Erkrankung gelitten. Wir haben den ESI berechnet mit 36 und die Körperoberfläche, die befallen war, die Surface Area hier, war 73%. Auch dieser Patient wurde von mir auf Dupilumab eingestellt. Und hier sehen Sie ein etwas anderes Bild als beim ersten Patienten. Es haben sich die klinischen Symptome verbessert, absolut. Schon nach der ersten Gabe ist der ESI und der Scorer, diese klinischen Scores sind abgesunken. Dann war es ein bisschen stabil, nicht wirklich eine deutliche Besserung. Und nach 3 Monaten kam es dann wirklich zu einer deutlichen Besserung, die aber nicht so lange angehalten hat. Nach 6 Monaten kam es wieder zu einem milden Rezidiv. Er hat auch nicht diesen durchschlagenden Effekt gehabt auf die Lebensqualität, Juckreiz und Schlaf. Es war immer noch, war zwar deutlich besser als am Anfang und der Patient ist hochzufrieden im Vergleich zu allen anderen Therapien, die er bisher hatte, aber es ist noch nicht perfekt. So sieht er jetzt aus. Auch, man sieht hier deutlich, die Erythema, Ekzeme sind abgeheilt, aber hier ist immer noch ausgeprägte ekzematöse Veränderungen, hier auch an den Armen. Und auch die Beine sind zwar deutlich besser, aber noch nicht wirklich ruhig und komplett abgeheilt. Wie schaut es bei ihm aus mit den Nebenwirkungen? Er hat es eigentlich sehr gut vertragen. Er hat keine Konjunktivitis entwickelt. Er hatte einmalig 14 Tage nach Beginn der Therapie eine Herpes-Simplex-Infektion. In den Studien mit Dupilumab hat man am Anfang gedacht, dass das vielleicht häufiger vorkommt. Das hat sich aber dann in den großen Zulassungsstudien nicht bestätigt. Dieser Patient hat sowieso auch 2, 3, 4, 5 Mal im Jahr die Herpes-Simplex-Infektion. Also deswegen führe ich das jetzt auch nicht unbedingt auf das Dupilumab zurück. Er hatte dann noch einen milden Infekt Und was der Patient auch hatte, zeigte sich ein Anstieg seiner bestehenden Eosinophilie auf 7,6%, von 5 auf 7,6%. Das ist auch eine beschriebene Nebenwirkung von Dupilumab, dass es zu einer milden, transienten Eosinophilie kommen kann, die aber nicht dazu führt, dass man das Medikament, die Therapie mit dem Medikament abbrechen muss. Sonst hat er es gut vertragen. Und ich glaube, man kann zusammenfassen, dass das Dupilumab zumindest bei Patienten mit erfolglosen Vortherapien, die wirklich schwer betroffen sind, eine absolut gute Therapiealternative ist, für die die Patienten auch dankbar sind und auch die Ärzte. Und ja, es wirkt unterschiedlich stark. Das ist bedingt durch die Heterogenität der atopischen Dermatitis, weil wir es heute auch schon gehört haben. Es ist insgesamt gut verträglich. Die Patienten können das zu Hause anwenden. Und es ist auch nicht vorgeschrieben, dass man regelmäßige Laborkontrollen durchführen muss. Gut. Dann bin ich am Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Wir sind schon ziemlich verspätet. Ich lasse jetzt nur eine Frage mal zu an dich. Und das ist die psychologische Betreuung. Da fragt Gerald, was wir erfolgversprechend ist, Neurofeedback-Training. Was hältst du von psychologischer Betreuung von schweren Patienten?
Also prinzipiell finde ich das ganz wichtig. Die Patienten leiden ja sehr aufgrund der eingeschränkten Lebensqualität und es ist gut, wenn man ihnen Coping-Mechanismen an die Seite stellt, wie sie zum Beispiel mit ihrem Juckreiz besser umgehen können und auch mit dieser teilweise mit der Diskriminierung in der Öffentlichkeit. Ich finde, das ist eine gute Idee und ich frage meine Patienten meistens, ob ich ihnen einen Zugang zu einer psychiatrischen oder psychologischen Betreuung ermöglichen soll.
Okay, vielen Dank.